Frauen leiden doppelt so häufig unter Angst oder unter Ängsten wie Männer. Ängstliche Eltern zum Beispiel übertragen eine Angst oder dieses Gefühl eher an Töchter. Das Vermeidungsverhalten ist klassischerweise so ein erstes Symptom, wo man das dran sehen kann, dass die Angst übernimmt. Wenn wir Sport treiben, unterbrechen wir eher das Grübeln.
Hallo liebe Hörerinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast von Bunte Gesundheit, Wissen, was dir gut tut. Heute widme ich mich einem Gefühl, das wir alle kennen und zu dem wir Frauen eine besondere, eine ganz vielfältige Beziehung haben, der Angst. Angst ist überlebenswichtig, Angst kann aber auch lähmen und uns im Weg stehen. Warum die Angst Frauen besonders betrifft, das hat sich die Ärztin und Journalistin Beate Wagner angesehen, die heute hier bei mir ist. In ihrem Buch »Die weibliche Angst, wie Frauen und Mädchen Ängste erleben und bewältigen« untersuchen sie und die Psychologin Barbara Vogt anhand von Studien und Berichten dieses Phänomen. Ja, Beate ist heute hier bei mir. Ich freue mich. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Beate ist übrigens Mutter von Moritz und Franz, den Wagner Brothers, die in den USA Basketballstars in der NBA sind. Das binden wir später auch noch ins Gespräch ein. Denn da ist es ja auch interessant, was man bei Jungs und dem Thema Angst so machen kann. Beate, du und deine Co-Autorin, ihr schreibt etwas sehr nachdenklich Machendes in dem Buch, finde ich. Nämlich, dass die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, das Geschlecht längst als entscheidenden Faktor für psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen identifiziert hat. Und dass die WHO vorschlägt, dass Geschlechteraspekte noch mehr in die Gesundheitsforschung einbezogen werden müssen, um die Behandlung psychischer Erkrankungen für Frauen und Männer zu verbessern. Ja, dieser Geschlechteraspekt wird ja oft gar nicht beachtet. Und er gilt eben vor allem wohl für die Angst. Heißt das, wir Frauen sind die ängstlicheren Wesen?
Gute Frage. Also wenn man die Zahlen anguckt, könnte man das denken. Frauen leiden doppelt so häufig unter Angst oder unter Ängsten wie Männer. Und das war genau die Motivation, die wir in dem Buch mal untersuchen wollten. Wie kann das sein und was steckt dahinter? Und wir haben also als erstes gefunden, es gibt keine typisch weibliche Angst. Mhm. Frauen leiden nicht anders, also sie haben dieselben Symptome wie Männer.
Ja.
Aber sie haben die häufiger und eher. Und die Ängste bei Frauen sind auch häufiger vergesellschaftet, zum Beispiel mit Depressionen oder auch Essstörungen ganz häufig. Und Frauen reagieren ja auch anders. Also Frauen grübeln eher und machen häufiger auch Suizidversuche, wenn sie angsterkrankt sind.
Ist es nicht eher so, dass Frauen auch einfach öfter drüber reden?
Das kommt natürlich dazu und das muss man auch auf jeden Fall bedenken, wenn man über diese Zahlen spricht. Also wir wissen, doppelt so viele Frauen gehen zum Arzt, zur Ärztin wegen Ängsten. Und sie gehen eher zur Ärztin, zum Arzt und sie sprechen eher über ihre Angst mit Freundinnen, mit Freunden. Und so wird die Angst natürlich schon mal sichtbarer. Ja? Männer machen das anders. Also die treten, auch wenn sie sind genauso ängstlich, aber sie versuchen das zu überspielen, Gefühle zu überspielen. Sie treten auch selbstbewusster auf erstmal, obwohl es ihnen gar nicht gut geht. Sie nehmen häufiger Drogen und Alkohol und lenken sich so ab. Und es fällt ihnen auch deutlich schwerer, über die Ängste zu sprechen. Also das wird immer besser. Die junge Generation hat da, glaube ich, ganz, ganz doll aufgeholt. Yeah. Aber es ist trotzdem es gibt eine Riesendiskrepanz. Und was ich auch spannend finde, wir sind ja alle Kinder unserer Gesellschaft. Männer werden auch weniger auf ihre Ängste angesprochen. Mhm. Also es sind nicht nur die Frauen, die eher darüber sprechen, sondern wir nehmen das auch bei Männern gar nicht so wahr. Also wir gehen davon aus, dass sie wirklich weniger Ängste haben und das stimmt natürlich wahrscheinlich nicht. Wenn man das jetzt alles zusammen betrachtet, dann muss man eigentlich auch davon ausgehen, dass Männer vielleicht auch viel häufiger ängstlich sind, aber dass wir es einfach nicht so mitkriegen.
Ja, erschreckend eigentlich. Warum genau sind Frauen denn so ängstlich? In deinem Buch, das ja irgendwie sich total gut liest und sehr spannend ist übrigens, schreibst du, das ist ein ganzer Blumenstrauß. Welche Faktoren gibt es denn da?
Genau, wir haben das Blumenstrauß genannt, der da zusammenkommt an verschiedensten Gründen, Ursachen. So die Mediziner sagen oder auch die Psychologen, das ist das biopsychosoziale System. Also es gibt eben verschiedene Angst aus Ursachen. Bei Frauen muss man natürlich zuallererst die Hormone nennen. Also wir ab dem 12. Lebensjahr im Durchschnitt stehen Frauen und Mädchen unter dem Einfluss von Östrogen, Progesteron und dann auch Serotonin und natürlich auch Testosteron, viel weniger als Männer, aber wir haben auch Testosteron, aber vor allen Dingen natürlich Östrogen und Progesteron, also der weibliche Zyklus ist sehr entscheidend, weil diese Hormone neuroaktiv wirken. Also die wirken nicht nur direkt in der Gebärmutter und sondern sie wirken auch im Gehirn. Genau, dann gibt es außerdem neurologische Gründe, immunologische Gründe, physiologische Gründe, also das ist auch interessant. Ja. Frauen sind vulnerabler für Ängste, aber sie nehmen das eher wahr, sie nehmen Stress stärker wahr, auch weil wir einen anderen strukturellen Hirnaufbau haben. Also Frauen benutzen zum Beispiel die rechte Gehirnhälfte öfter, wo Gefahren eher erkannt werden als Männer, ja. Und das ist zum Beispiel ein Unterschied. Aber Frauen sind jetzt nicht generell stressanfälliger, was ja gern gesagt wird. Das stimmt nicht. Mhm. Ja, es ist also nur so, sie sind vulnerabler. Und was man auch wissen muss, Stress und Angst bedingen sich. Also wenn ich Stress habe, dann werde ich eher ängstlich. Und wenn ich Angst habe, bin ich auch eher gestresst. Also das ist so ein Wechselspiel. Genau. Strukturelle Sachen habe ich gesagt. Dann gibt es auch genetische Aspekte, die sind aber sehr, sehr, also es gibt Risikogene für Panikattacken zum Beispiel, die man bei Frauen festgestellt hat, bei Männern nicht. Aber das ist wirklich eine Sache, also es müssen mehrere hunderte bis tausende Gene betroffen sein oder es sind mehrere hundert bis tausend Gene nötig, damit sich so ein Angst-Risikogen ausprägen kann. Ja. Ja? Also das ist eher ein ganz kleiner Faktor. Und natürlich variiert die Vererbung auch. Also bei der Spinnenphobie, die wird zum Beispiel zu 30% vererbt. Und die Agoraphobie zum Beispiel, diese Angst vor
Plätzen,
ja,
oder
großen Plätzen, genau, Platzangst, also die wird zu fast 70% vererbt.
Ach,
also die Ängste unterscheiden sich da auch. Und dann gibt es noch eine Emotionsregulation im Gehirn, ist unterschiedlich. Mhm. Also das hatte ich eben schon angesprochen, Frauen machen sich bei demselben Anlass mehr Sorgen.
Ja.
Also das ist dieser Blumenstrauß und der ist natürlich, das sind jetzt nur sozusagen die Ursachen, die wir rein körperlich mitbringen oder körperlich, aber jetzt kommen ja noch die ganzen Gründe dazu, in der Gesellschaft sind.
Genau.
Da kommen wir noch zu, genau.
Sag die gerne auch mal, also Erziehung und interessant auch Verhalten, fand ich. Ja.
Ja. Also die Erziehung ist natürlich ein wichtiger Aspekt und das muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen geschockt, als ich das so recherchiert habe. Ängstliche Eltern zum Beispiel übertragen eine Angst oder dieses Gefühl eher an Töchter.
Mhm.
Ja, das fand ich sehr entscheidend. Und ja, Eltern gehen auch generell von unterschiedlichen Aspekten bei ihren Kindern aus. Also sie halten ihre Söhne zum Beispiel für talentierter als ihre Töchter.
Das ist echt krass, finde ich. Also,
ja.
Aber ich könnte das von mir selber gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Irgendwie.
Ja, das ist halt, natürlich sind das so unbewusste Dinge, die wir natürlich alle nicht bewusst machen, aber in Studien zeigt sich das. Ja. Und also ich meine so Untersuchungen, dass Mädchen auch immer noch in Mathe schlechter abschneiden oder auch von LehrerInnen unterschiedlich bewertet werden. Das wissen wir ja.
Ja.
Genau. Und was folgt daraus? Also das Verhalten von Mädchen ist ein ganz anderes als von Jungs, weil sie das von klein auf lernen, sich anzupassen, den anderen Recht zu geben, klein beizugeben, zu akzeptieren, was der andere sagt und auch eher Argumentationsstrategien des anderen zu akzeptieren, als die eigenen zu verteidigen. Und Jungs, die gehen halt so raus, ja, die lernen, dass sie da sind, dass sie gut sind, so wie sie sind und überschätzen sich dadurch oft und dominieren, unterbrechen, drohen sich auch gern mal und was ich eben schon gesagt hatte, Konflikte und Gefühle werden eher verdrängt. Und das macht sich natürlich dann bemerkbar, wenn wir den zum Beispiel Bildungsweg weiterverfolgen. Also diese ganzen Verhalten kann man schon im Kindergarten feststellen. Aber wenn dann zum Beispiel Mädchen und Jungs in der Schule zusammen lernen und dann an der Uni, da gibt's auch interessante Studien, die das ganz klar belegen, dass Frauen internalisieren. Das heißt, sie nehmen, wenn etwas nicht klappt, das zu sich.
Mhm.
Studentinnen suchen Gründe für die Fehler bei sich, wenn irgendwie die Klausur nicht gelaufen ist. Und Männer neigen zur Externalisierung. Mhm. Also die machen dann einfach den Professor dafür verantwortlich, dass der halt so blöde Fragen gestellt hat.
Das ist echt, ja, also alles schon erlebt. Aber dass es jetzt auch eine Erklärung dafür gibt, ist irgendwie faszinierend.
Ja, ja, und das ist also wirklich, die Wissenschaft weiß das. Das ist ganz klar belegt. Und was man natürlich auch dann feststellen muss, und ich glaube, das ist heute in Zeiten von Social Media auch wieder wirklich krass, dass Frauen auch selbst bei sich unterschätzen, was sie können. Ja, Frauen und also haben sehr starke, neigen zu sehr starker Selbstkritik. Sie schätzen ihre eigenen Skills viel weniger so ein, wie sie wirklich sind. Mhm. Und es gibt also eine starke Differenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung bei Frauen. Ja, die ist um ein Drittel höher bei Frauen. Also bei Männern, die überschätzen sich auch mal gern, aber das merken die anderen dann auch. Jede zweite Frau zwischen 18 und 34 quält sich mit Selbstzweifel, mit Versagensängsten, mit Kritik. Und es ist auch für Frauen viel schlimmer, wenn sie kritisiert werden. Also wir nehmen uns das viel mehr zu Herzen. Mhm. So.
Ja. Das finde ich wahnsinnig erschreckend.
Es gibt eben auch in der Gesellschaft diese unbewussten Zuschreibungen. Also die Wissenschaftler nennen das diesen unconscious bias.
Ja.
Der zieht sich durchs ganze Berufsleben. Also Frauen erhalten seltener Preise, werden immer kritischer bewertet, werden seltener befördert. Und das passiert auch alles unbewusst. Unbewusst als weniger leistungsfähig wahrgenommen. Ja. Und wenn Frauen ja irgendwie eine Führungsposition oder Professorin werden, dann gelten sie oft als bossy. Und bei Männern ist das eben, die kriegen schnell so einen Star-Charakter. Also die Wahrnehmung ist anders, die wir auf Frauen und Männer haben.
Also wie können wir dann diese ganzen Zuschreibungen brechen oder auch die Erziehung? Also es gibt ja transgenerationale Weitergaben. Das ist ja dann so ein bisschen Hoffnung. Wie ihr wisst, ist LaVita der Partner unseres Podcasts. Und gerade wenn es draußen kälter ist und die Tage kürzer werden, kommt es auf unser Immunsystem an. Dabei hilft uns LaVita, ein Mikronährstoffkonzentrat, das man ganz easy in ein Glas Wasser rührt. Über 70 pflanzliche Lebensmittel und wertvolle Mikronährstoffe unterstützen so unseren Körper von innen heraus. Die Inhaltsstoffe von LaVita gelangen bis in die Körperzellen, das ist sogar wissenschaftlich belegt. Seit über 25 Jahren steht LaVita für Qualität aus Deutschland und für einen Top-Kundenservice. Das zeigen auch mehr als 50.000 5-Sterne-Bewertungen online. Mehr Infos zum Produkt findet ihr auf lavita.com. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
Los, wenn es immer so weitergeht.
Was kann man da machen?
Also erstmal, glaube ich, ist es interessant und wichtig, und das machen, glaube ich, auch schon sehr viele Menschen, dass wir uns damit beschäftigen. Mhm. Und auch diese transgenerationalen Geschichten, also das ist ja so spannend, wenn man sich das anschaut. Ja, wir tragen Geschichten in uns, von denen wir gar nicht wissen. Ja, die zum Beispiel unsere Großmütter, unsere Urgroßmütter und wer auch immer erlebt hat, das prägt uns weiterhin. Und wir können uns das natürlich, also das, wenn man sich damit beschäftigt, dann gibt es schon ein bisschen mehr Aufklärung. Und deswegen, glaube ich, ist das auch wichtig, dass wir mehr darüber sprechen, was uns bewegt.
Ja. Wie hast du das bei den Jungs gemacht oder erlebt? Waren die angstfrei oder was hast du versucht bei ihnen zu befördern? Ich meine, sie haben ja auch jetzt einen wahnsinnigen Weg hingelegt, sind total erfolgreich. Die Angst ist da wohl eher weniger, ist da im Hintergrund, sollte man meinen.
Tatsächlich würde ich erstmal noch früher einsteigen, nämlich in der Zeit, wo ich auch wirklich da noch einen Einfluss hatte. Das ist ja dann eher in der Kindheit, also jetzt sind die Jungs erwachsen.
Genau.
Und ich würde sagen, für Kindheit und Jugend ist natürlich bei uns immens wichtig, der Sport. Also der stand ja immer im Vordergrund und der wurde immer wichtiger. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, wenn man sich das eben jetzt nochmal anguckt. Was macht Sport mit Angst? Ja, also jeder Mensch hat Angst und natürlich haben meine Kinder auch Angst gehabt. Aber wenn du eben viel Sport treibst, dann passiert im Körper viel. Ja, also du hast einen ganz anderen Abbau von Stresshormonen zum Beispiel, vor allem wenn du das natürlich regelmäßig machst. Es werden Neurotransmitter, also Hirnbotenstoffe werden ausgeschüttet und es gibt eine gute Aktivierung des vegetativen Nervensystems, also Parasympathikus und Sympathikus, das sind ja so diese beiden Gegenspieler, die werden eben durch regelmäßige Bewegung trainiert. Das heißt, der Körper ist schneller im On, also wenn die Jungs auf dem Court sind. Aber genauso wichtig ist der Parasympathikus, der für Entspannung sorgt. Also wenn man dann eben schlafen muss oder sich erholen muss. Und Sport aktiviert das ganze System sozusagen. Ja. Ne? Das sind sozusagen erstmal so diese körperlichen Sachen. Dann ist Sport natürlich unheimlich wichtig auch für die Seelenleben ganz, also für unsere Psyche, weil wir, wenn wir Sport treiben, unterbrechen wir eher das Grübeln. Also es entsteht gar nicht erst diese Situation, in der wir diese Angstschleifen entwickeln. Ja. Und wir haben, und das ist, glaube ich, mit am wichtigsten, auch für Kinder gerade, dass Sport die Selbstwirksamkeit steigert. Und Selbstwirksamkeit ist ja sozusagen ein Gefühl, ich weiß, ich habe Vertrauen in mich, dass ich eine Situation bewältigen kann. Und das ist gar nicht davon abhängig, wie herausfordernd die Situation ist, sondern ich habe ein großes Vertrauen, dass ich das schon machen werde. So, ne? Vertrauen in die eigene Fähigkeit. Und das lernst du ja beim Sport ständig. Ja, und also was bei der Angst ja passiert, da haben wir ein Gefühl von Kontrollverlust. Und je mehr Selbstwirksamkeit ich entwickle, desto mehr habe ich da eben, kann ich diesem Kontrollverlust entgegenwirken. So. Also mein Mann und ich, wir sind ja beide auch da in dem Bereich unterwegs. Mein Mann ist Psychotherapeut. Also diese andere Seite, eben über Gefühle zu sprechen, sich das klar zu machen, wie geht's mir, mentale Stärke zu entwickeln, das war bei uns natürlich auch immer wichtig. Auf jeden Fall.
Ja, hat offenbar richtig gut geholfen, gerade die mentale Stärke, ne? Du schreibst in deinem Buch auch, dass sich die Ängste bei den Geschlechtern dahingehend unterscheiden, wovor man Angst hat. Was ist da bei Männern und bei Frauen los?
Also erstmal kann man sagen, Frauen haben eher spezifische Ängste. Also es gibt ja 8, 9 verschiedene Angsterkrankungen, also generalisierte Angst, spezifische Ängste, das sind die häufigsten. Mhm. Dazu gehören zum Beispiel Tierphobien, ne? Klassischerweise Spinne, aber auch alle anderen Tiere, Höhen- oder Flugangst, und sehr häufig ist ja heutzutage auch, sind Panikattacken so. Das würde ich sagen, ist bei Frauen sind so die wichtigsten. Und was aber auch interessant ist, dass Frauen oft eher Ängste entwickeln im privaten, im sozialen Bereich. Also zum Beispiel, wenn soziale Konflikte auftreten mit KollegInnen oder mit Freundinnen, und wenn sie sich zurückgewiesen fühlen, dann geht's bei Frauen eher los. Und bei Männern geht's meistens, Männer entwickeln oft Ängste, wenn sie zum Beispiel unter Druck geraten, was ihre Karriere angeht, oder wenn sie einen starken Leistungsdruck spüren, dann kann da auch mal eine Angst dazu kommen. Also das ist sehr unterschiedlich.
Also eigentlich denkt man ja, das ist so gerade die Stärke von Frauen, der soziale Moment. Aber genau deshalb vielleicht auch, weil es einem so wichtig ist, ist da die Angst dann so groß?
Absolut. Also das ist beides. Also das private Umfeld und die Freundinnen, das ist auch ein Puffer vor Angst. Das ist beides tatsächlich. Aber wenn es eben in dieser Situation zu Konflikten kommt, dann kann es auch eine Angst auslösen.
Und du sagtest es ja schon, Frauen entwickeln dann auch viel öfter Begleiterscheinungen, zum Beispiel Essstörungen.
Genau, also das sind die sogenannten Komorbiditäten, sagt man. Das sind Begleiterkrankungen, und da muss man jetzt auch wieder gucken. Also es gibt natürlich Erkrankungen, die gehen mit Ängsten einher. Also da ist die Angst sozusagen die Begleitung. Ja, ganz viele Erkrankungen, Herzerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, also ganz normale, klassische somatische Störung. Und dann ist es andersrum, wenn die Angst zuerst da ist, gibt es auch bei Frauen häufiger und heftiger diese Komorbiditäten wie Depression, Sucht, also Alkohol, und auch vor allen Dingen Essstörungen. Also jede zweite Frau, die eine Essstörung hat, hat auch eine Angst.
Ja. Wann ist es denn zu viel? Also wie kann ich selber merken, jetzt muss ich mir Hilfe suchen?
Also das ist natürlich ein ganz großes Thema. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da vielleicht voranstellt, nochmal zu sagen, Angst ist ja erstmal etwas ganz Normales und nichts Schlimmes. Also sogar wichtig. Ja. Angst ist überlebenswichtig, und Angst führt dazu, dass Endorphine freigesetzt werden. Also das sind auch Botenstoffe, und das führt erstmal auch, kann auch zu Wohlempfinden führen, ja, also zu Wohlbefinden. Wir brauchen Angst. Und Angst kann eben auch helfen, Angstgefühle zu überwinden und weiterzukommen. Also wirklich diese Selbstwirksamkeit zu entwickeln, von der ich vorhin gesprochen habe. Also indem ich mich mit irgendeiner Herausforderung auseinandersetze, stärke ich meine Selbstwirksamkeit. Und wenn ich, und da kommen wir jetzt dazu, wann ist es zu viel? Wenn ich davor weglaufe und wenn ich das verdränge und mich eben nicht auseinandersetze, dann kann es sein, dass die Angst sich frei entfalten kann und dass es dann irgendwann zu viel wird. Also das Vermeidungsverhalten ist klassischerweise so ein erstes Symptom, wo man das dran sehen kann, dass die Angst übernimmt. Ja, und das ist dann schwierig. Also wann ist es zu viel, um auf die Frage nochmal zurückzukommen? Auf jeden Fall, wenn die Frau oder auch der Mann einen Leidensdruck hat. Also der eigene Leidensdruck ist wichtig. Ja, wenn ich sage, okay, ich habe halt Angst, aber das ist eben so in meinem Leben, dann fahre ich halt nicht nach New York, weil ich nicht ins Flugzeug will, ist okay. Nicht jeder muss nach New York. Aber wenn die Betroffene also einen Leidensdruck hat, das ist das erste Anzeichen, dann natürlich wenn sie sich auch überfordert fühlt und wenn sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen kann, wenn sie nicht mehr einkaufen gehen kann. Also wenn auch das soziale Umfeld, genau, das ist ja dann oft auch die Familie, die das mitbekommt, die Angehörigen, wenn sich das soziale Umfeld mitleidet und wenn sie sich auch Sorgen machen.
Mhm. Ja.
Natürlich auch, und das haben wir eben ja gesagt, also wenn zum Beispiel diese Komorbiditäten auftreten, also wenn Alkohol sehr wichtig wird oder wenn man eben nicht, also wenn eine Essstörung oder Depression auftritt.
Haben Männer und Frauen auch verschiedene Bewältigungsstrategien? Neigen eher Frauen vielleicht zu der Vermeidung? Also ich bin lange nicht mehr Auto gefahren, das mache ich dann einfach gar nicht mehr. Gehen Männer da anders ran?
Also Männer vermeiden auch und ich würde jetzt sagen, sogar noch länger, weil, oder es ist ja sogar so, dass Männer das viel länger gar nicht merken, dass sie eigentlich ängstlich sind.
Okay,
also
ja.
sie vermeiden im Vorfeld, würde ich mal sagen.
Ja?
Und Männer sind generell auch risikobereiter. Das hat auch wieder hormonelle Gründe durch Testosteron. Und Testosteron selber ist zum Beispiel angstlösend. Also ich glaube, dass man jetzt nicht sagen kann, dass Vermeidungsverhalten, dass das unterschiedlich ist, aber ich würde denken, dass es zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftritt.
Mhm, ja. Und dass Männer dann eher Sport machen, ist das so eine intuitive Bewältigungsstrategie, die vielleicht einer Frau auch gut täte?
Absolut. Also das kann man auf jeden Fall sagen, dass alles, was sozusagen den Organismus in Bewegung, in Lebendigkeit bringt, hilft auch gegen Angstgefühle und gegen diese Grübelschleifen. Wenn ich Sport mache, spüre ich mich viel mehr und dann spüre ich viel mehr, wie es mir geht, körperlich und seelisch, und dann kann ich damit besser umgehen.
Mhm.
Und was vielleicht auch wichtig ist, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir unsere Ängste angehen? Es geht nicht darum, die Ängste wegzumachen. Das ist, glaube ich, das ist auch in unserem Buch wichtig. Es geht nicht darum, Ängste wegzumachen, weil es geht ja gar nicht. Wir werden immer Angst vor Dingen haben. Es geht darum, sie zu erkennen und die Symptome wahrzunehmen und damit einen Umgang zu finden.
Ja. So, was die normalen Ängste angeht, nehmen die im Laufe des Lebens eigentlich ab? Diese gewisse Ängstlichkeit? Also ich erlebe, dass es jetzt andere Themen, andere Ängste bei mir gibt als früher, die sich vielleicht auch eher um andere Leute drehen, um andere Menschen, dass man nicht mehr selber so im Mittelpunkt steht, dass man generell also angstloser wird, wäre meine Wahrnehmung. Wie siehst du das?
Ja, also dieses Gefühl, würde ich sagen, bestätigt die Wissenschaft, weil es ist tatsächlich so, dass diese klassischen Ängste, von denen wir vorhin gesprochen haben, spezifische Phobien, auch soziale Angststörungen sind ja weit verbreitet, dass Frauen Angst haben, sich in große Gruppen zu begeben oder dass sie Angst haben vor einem normalen Gespräch, weil sie vielleicht nicht wissen, was sie sagen sollen oder so. Also so, das wäre die soziale Angststörung oder überhaupt Menschen zu treffen und auch Panikattacken. Also diese klassischen Ängste, die nehmen tatsächlich ab im Alter.
Mhm.
Und werden seltener. Bei generalisierten Ängsten, also das ist so eine besondere Angsterkrankungen, wo man vor allem Angst hat. Also man hat Angst davor, dass die Kinder einen Unfall haben, man hat Angst davor, dass man jetzt den Einkauf nicht hinkriegt, man hat Angst davor, dass es ein Erdbeben, also generalisierte Angst ist glaube ich sehr, sehr belastend.
Ja.
Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass da nochmal einen Peak gibt, so um die 60.
Mhm.
Aber bei allen anderen klassischen Angsterkrankungen nimmt das eher im Alter ab.
Ja.
Aber, und das finde ich auch wichtig, heutzutage ist es natürlich schon so, dass andere Ängste kommen, nämlich zum Beispiel Existenzängste und auch, also die Angst vor Endlichkeit kommt mit dem Alter und die Existenzangst ist natürlich auch durch gesellschaftliche Bedingungen, durch gesellschaftliche Situationen bedingt. Also jede zweite Frau hat eigentlich Angst vor Altersarmut heute, ja. Und also ob es jetzt, also genau, wenn sie das gefragt wird, jede zweite Frau hat Angst, im Alter nicht genug Geld zu haben, und das schürt natürlich Existenzängste.
Ja. Wie bekomme ich meine Angst in den Griff oder wie kann ich vorbeugen, resilienter werden? Du hast ja schon gesagt, Sport wäre ein ganz wichtiger Aspekt, der überhaupt allem gut tut, gerade Frauen. Gibt's noch? Kann man angstfrei leben lernen oder nicht komplett angstfrei, aber gut leben lernen?
Ich habe auch viele Freundinnen, da diskutieren wir viel über Sport. Ich mache sehr viel Sport und ich sage auch immer, ich bin anders drauf nach dem Sport. Ja, also nicht, dass ich irgendwie ängstlich bin und danach nicht mehr ängstlich, aber ich merke es direkt nach dem Training, dass ich psychisch, also als wenn man mir mit so einem kalten Lappen einmal durchs Gehirn geht und danach bin ich wach und gut drauf, so. Und das finde ich wichtig, dass man sich das nochmal klar macht. Sport ist nicht nur einfach Sport, sondern es macht wirklich ganz viel im Körper und auch in der Seele. Und für unser psychisches Wohlbefinden ist das eben wichtig. Was können wir sonst machen? Was ich vorhin gesagt habe, eben ja, uns mit der Angst anfreunden, die eigentlich einladen, wenn sie da ist. Ja, natürlich muss das alles im Rahmen sein. Und wenn ich mich nicht mehr aus dem Haus bewegen kann, weil ich so viel Angst habe, dann ist die nächste Stufe erreicht, wo man dann auch sich Hilfe holen muss. Aber wenn es eine Angst ist, die mich jetzt nicht an meinem Lebensalltag groß hindert, gibt es Methoden zu lernen, diese Angst zu erkennen, sie wahrzunehmen, die Angstgefühle zu differenzieren. Also was ist vielleicht wirklich real? Wo muss ich auch wirklich schauen? Und was ist eine Angst, die ist nicht real? Also die kann ich eigentlich erkennen und vorüberziehen lassen. Also da fällt mir sofort ein, wenn ich das sage. Also man kann zum Beispiel mit Meditation sehr viel selbst bewirken, ja. In der Meditation setzen wir uns hin, dann kommen die Gedanken und dann kommen die Ängste und dann können wir sagen, okay, ich bemerke, da ist sie wieder und dann kann ich sie mir angucken, wie so eine Wolke am Himmel kann ich sie mir angucken und dann kann ich bemerken, dass sie auch wieder weggeht, so. Und das kann ich aber nur, wenn ich mich hinsetze und sie beobachte.
Ja.
Also, akzeptieren, annehmen. Und dann auch, wenn ich solche positiven Erfahrungen gemacht habe, dass ich wirklich eine Angst mal ausgehalten habe, registrieren, dass es mir eigentlich gar nicht so schlecht geht. Also diese positiven Erfahrungen nach einer Bewältigung wirklich bewusst wahrnehmen. Hey, war gar nicht so schlimm. Ja, ich bin jetzt mit dem Fahrstuhl gefahren. Krass.
Ja.
So. Und ich bin stolz auf mich. Und das, wenn man das in das Selbsterleben integriert, oh, ich habe es heute geschafft, ich bin in den Fahrstuhl gestiegen, dann kann man eben wieder diese Selbstwirksamkeit und die Resilienz steigern.
Wir haben im Podcast auch schon oft über Achtsamkeit und Techniken dafür gesprochen. Das wäre hier wahrscheinlich auch genau das Richtige. Also auch Tagebuch schreiben, Journaling, einfach um einen besseren Blick auf seine Gefühle zu bekommen.
Also ich bin ja auch Achtsamkeitstrainerin und also das ist ein Riesenfeld, was ich sehr, sehr wirksam und toll finde. Also die Meditation ist tatsächlich, es gibt eine Studie und die ist, ja, weiß ich nicht, 2-3 Jahre alt, die hat das mal untersucht und es ist wirklich interessant, dass regelmäßige Meditation so wirksam ist wie ein bestimmtes angstlösendes Medikament. Also das ist jetzt nicht nur einfach so ein bisschen Hügelgefühl, wir setzen uns aufs Kissen und machen eine Kerze an, sondern es ist wirklich wirksam. Genau, Achtsamkeit ist ein Riesenthema auch bei Angsterkrankungen, ja.
Ja, du hattest, glaube ich, im Buch noch mehr Tipps zur Selbsthilfe. Ich habe mir die jetzt leider nicht notiert, aber fand die wahnsinnig interessant.
Ja, also Meditation, Sport, dann natürlich haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Journaling ist auch ein Thema. Also alles, was mir hilft, die Angst in mein Leben zu integrieren und damit einen Umgang zu finden. Ja. Und auch zum Beispiel, es gibt auch verschiedene Tests, die kann man dann in dem Buch nachlesen, die zum Beispiel die eigene Erwartung und dann das Erleben überprüfen. Also ich habe eine bestimmte Herausforderung vor mir und ich habe eine Erwartung, wie es wird. Also es wird gruselig, ich weiß es jetzt schon, ich kann das nicht bewältigen. Dann kann man das anhand dieses kleinen Tests, kann man das sozusagen ja beobachten, was dann wirklich passiert, weil das ist meistens was anderes. Also die Erwartung ist viel schlimmer als das eigentliche Erleben.
Also wieder diese Zuschreibung, die wir in den Griff bekommen können. Du hast es schon angesprochen vorhin. Jetzt ist es vielleicht so, wie ich es formuliere, ein bisschen zugespitzt, aber machen Männer uns Angst immer noch, obwohl wir als Frau ja eigentlich schon viel gestärkter erzogen worden sind als andere Generationen? Stichwort Patriarchat, in dem wir immer noch leben.
Also da würde ich sagen, das ist ganz wichtig und das ist mir auch immer ganz wichtig, wenn ich über das Patriarchat rede. Eigentlich möchte ich überhaupt keinen einzigen Mann da irgendwie an die Wand stellen und sagen, ihr seid schuld. Also Männer leben genauso in diesem Patriarchat wie wir und die sind genauso einfach so erzogen, darin zu funktionieren. Und ich beobachte das gerade jetzt in der jungen Männergeneration, also auch bei Freunden und im Umfeld meiner Söhne, dass junge Männer da auch überhaupt keine Lust mehr drauf haben. Also dass die, also oder wenn man sich das jetzt auch anguckt, zum Beispiel zum Thema Kindererziehung, Männer wollen genauso ihre Kinder begleiten wie Frauen und die wollen das eben auch eine Work-Life-Balance hinkriegen und sie reden über ihre Gefühle schon ganz anders, als das vielleicht unsere Väter getan haben. Also das wäre so der Punkt eins. Und natürlich muss man aber trotzdem sagen, dass dieses Patriarchat eben eine Gesellschaftsform ist, in der Frauen immer noch benachteiligt werden, ja. Also Frauen leben viel häufiger in Armut, Frauen leben viel häufiger in traditionellen, in funktionalen, oder was heißt viel häufiger, aber sie leiden und leben in traditionellen, funktionalen Ehen, wo sie eben nicht so wie Männer dann rausgehen und wenigstens viel Geld verdienen können. Mhm. Sie sind auch viel häufiger arbeitslos und alleinerziehend vor allen Dingen. Also das sind alles ja Folgen des Patriarchats. Und sie erhalten einfach viel weniger Wertschätzung, wenn sie dann arbeiten. Und haben eben diese Doppelbelastung, also diesen ungleich verteilten Mental Load. Da gibt's ja jetzt auch schon viel Verbesserung, aber es ist nach wie vor so, dass Frauen vor allen Dingen sich darum kümmern, ob die Geschenke besorgt werden, ob die Oma gepflegt wird und so weiter. Und was natürlich noch viel schlimmer und auch, finde ich, wirklich besorgniserregend ist, dass es natürlich wieder, also dass es sehr viel Gewalt und sexuellen Missbrauch gibt und häusliche Gewalt vor allen Dingen. Also ich habe eine Zahl von 2022, weltweit 89.000 vorsätzliche Tötungen, ja, von Ehemännern an Ehefrauen. Also Gewalt und sexueller Missbrauch ist Alltag und das trifft vor allen Dingen Frauen. Und was ich auch noch sehr interessant finde, jetzt wenn wir uns nochmal überlegen, was macht das denn jetzt mit Ängsten? Es gibt eine Untersuchung, die das untersucht hat, wie wichtig diese weiblichen Stereotype sind. Und die hat gezeigt, also je ausgeprägter weibliche Stereotype in einer Gesellschaft sind, also je mehr weibliche Stereotype, da verstehen wir drunter, wie sehe ich aus, wie gebe ich mich, habe ich langes Haar, bin ich, kleide ich mich wie eine Frau, spreche ich wie eine Frau, verhalte ich mich wie eine Frau, in Anführungsstrichen sage ich mal, ja, wie das, also diese, je ausgeprägter diese weiblichen Stereotypen in einer Gesellschaft sind, desto häufiger sind Ängste da. Also. Und andersrum, Menschen beider Geschlechter schätzen sich als umso kränker ein, je weniger maskulin sie sich fühlen. Also ja, das ist jetzt eine doppelte Verneinung, aber wir verstehen, was es heißt. Frau sein wird mit Schwäche assoziiert.
Also jemand wie Trump, der das ja total lebt, dieses Bild, ja, und gerade wieder da sehr weit oben ist, das ist schlecht natürlich.
Genau, also in heutigen Zeiten ist weibliche Angst und all diese Stereotype, da gibt's ja auch wieder, wie ich finde, besorgniserregende Entwicklung, Tradwives etc., ist ja alles an der Tagesordnung und das schürt alles Ängste.
Also es ist Wahnsinn, wie das so ineinander wirkt und sich so bedingt. Und ja, da merkt man wirklich, wir sind alle aufgerufen, dagegen zu arbeiten und da was dran zu machen. Also sehr spannend.
Ja, ich finde auch, und das war für mich so ein wichtiges Learning durch die Buchrecherche, das schreiben wir auch recht am Anfang, dass nicht eine einzige Frau irgendwie schuld ist an ihrer Angst. Und es gibt auch nie nur einen Grund. Also es ist wirklich dieser Riesenblumenstrauß und es ist ein Riesenkraftakt, sich das klarzumachen. Und dann finde ich es aber auch ganz tröstend, weil wir können sagen, okay, das betrifft nicht nur mich alleine, sondern wir müssen alle zusammen anfassen. Und im Übrigen auch Männer und Frauen.
Ja. Beate, das war ein sehr mutmachendes und inspirierendes Gespräch. Vielen Dank.
Ja, ich danke. Schön.